Weil ich stelle mir jetzt gerade so einen Sommer vor, wo es schon sehr früh hell wird. Und dann sind da schon im Prinzip morgens dann die ersten Gärtnerinnen, die dann da irgendwie an ihren Beeten rummachen und die letzten betrunkenen Gäste, die da aus dem Club kommen und die vielleicht dann auch noch irgendwie in der Sonne sitzen gemeinsam und irgendwie ja den Abend ausklingen lassen. Und dann geht es nach und nach los, dass die ersten Ateliers aufmachen, vielleicht dass die Bäckerei dann irgendwann, die sind ja auch mal schon sehr früh da, mit dem Verkauf startet. Und dann erwacht dann so nach und nach das ganze Quartier zu vollem Leben.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
So, es ist wieder Munich Next Level Time. Muckbook lädt wieder ein, interessante Menschen aus dieser Stadt kennenzulernen. Menschen, die die Stadt voranbringen. München spannend und vor allem aber auch lebenswerter machen. Und heute haben wir einen besonderen Gast, denn wir haben das erste Mal einen Gast, der einen zweiten Teil liefert, mit Daniel Hahn, den alle Münchner kennen über den Dampfer auf dem Schiff, über den Bahnwärter Thiel auf dem Viehhof, den Dampfer auf dem Schiff, den Dampfer auf der Brücke, den Bahnwärter Thiel auf dem Viehhof und die Minna Thiel im Kunstareal. Und was er sonst noch so macht, einiges davon haben wir schon im ersten Podcast erzählt, der vor 4 Jahren, tatsächlich bald 5 Jahren stattfand. Und da habe ich echt gesagt, das kann nicht wahr sein. Aber deshalb können wir uns im Grunde auch die Regnose-Frage sparen, weil es ist eigentlich viel interessanter. Wir haben nämlich vor 5 Jahren gefragt, was sich Daniel Hahn vorstellen wird, wie München in 10 Jahren aussehen wird, was sich getan hat, was sich verändert hat. Und die größte Sorge, die ihn damals umtrieb, war im Grunde, dass viel Freiraum verloren gegangen sein könnte, weil München einfach ein sehr starkes Wachstum zu verzeichnen hat und sich in den 10 Jahren da viel zum Negativen gewendet haben könnte. Und jetzt haben wir Halbzeit und du bist wieder da. Und eigentlich kann man sagen, du bist wieder da, vor allem aus dem Grund, weil sich beim Thema Freiraum etwas sehr Positives entwickelt hat. Nämlich, wir haben gute Nachrichten vom Bahnwärter Thiel. Es gibt die Verlängerung statt 2027 bis ins Jahr 2040. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser positiven Entwicklung für dich und deine Projekte. Also in dem Sinne gibt es heute mal eine Sondersendung, wo man sich sagen kann, wie was passiert jetzt mit diesem Bahnwärter Thiel, mit dem Viehhof und diesem ganzen kleinen Dorf, was eigentlich auf dem Gelände entstanden ist. Und für wen lohnt es sich, das jetzt auch mal kennenzulernen, weil es nämlich länger bleiben darf. Also schön, dass du da bist. Wir sind gespannt, was jetzt genau hinter dieser Meldung steckt, die sich gestern auch bei uns über die Ticker gemeldet hat. Und wir nehmen jetzt heute am 11.10. auf. Die Sendung wird aber etwas später ausgestrahlt. Nicht wundern. Und deshalb, genau, aber erstmal herzlichen Glückwunsch und schön, dass du da bist, auch wenn du erkältet bist, trotzdem gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Super, genau. Also jetzt erzähl uns erstmal, beim letzten Mal, als du da warst, war auch schon das Datum irgendwie 2027 geht es zu Ende mit dem Bahnwärter Thiel. Womöglich 2022 hätte es zu Ende gehen können mit der Utting, die auch nur einen Mietvertrag bis 2022 hatte damals. Jetzt steht auch dieser Dampfer noch da. Und Bahnwärter geht weiter. Was hat sich entwickelt?
Also ich glaube, zur Gesamtsituation in der Stadt muss man sagen, dass sich eine sehr große Veränderung aufgetan hat, die sich so vor Corona nicht gezeigt hat. Es hat eine sehr starke Veränderung im Gewerbebereich stattgefunden. Das heißt, wir haben gefühlt so viel Leerstand oder so viel Mietangebote wie schon lange nicht mehr auf dem Markt. Also es gab eben Zeiten auch, in denen der Bahnwärter entstanden ist und die Utting, da gab es wirklich gar nichts. Also da gab es keine Freifläche, da gab es überhaupt nichts. Und mittlerweile kriegt man doch immer wieder Angebote, auch wir kriegen immer wieder Angebote, eben für Zwischennutzungen, von denen wir vor wenigen Jahren noch geträumt hätten. Also einfach durch diese Verlagerung, vielleicht also auch gerade vom Handel ins Online-Geschäft, da war, glaube ich, so Corona dann der letzte Impuls. Genau, gibt es jetzt die Möglichkeiten, dass man die Innenstädte ganz neu denken muss. Und auch so einfach findet eine große Umstrukturierung statt. Und ich habe das Gefühl, dass der Druck eben auf die Räume und Flächen nicht mehr so groß ist, wie er irgendwie bei unserem letzten Gespräch noch war.
Stimmt, tatsächlich habe ich erst gestern auf einer Veranstaltung die aktuellen Leerstandszahlen der Münchner Büroimmobilien gehört. Tatsächlich sind wir bei 8% im Münchenschnitt angekommen. Außerhalb des Mittleren Rings sogar über 10, innerhalb des Mittleren Rings nur bei 4. Also da sieht man schon, gerade in den Randlagen gibt es großes Flächenpotenzial, das vielleicht auch darauf wartet, neu erschlossen zu werden. Aber du brauchst ja eigentlich gar kein zusätzliches, weil du hast ja schon was.
Genau so ist es. Also das ist auch das, was wir immer antworten. Also das ist eine sehr schöne Antwort, dass wir eben total erfüllt sind mit unseren Projekten und jetzt nicht aktuell zwangsläufig nach was Neuem suchen, sondern eher die Idee haben, die Projekte, die es gibt, eben möglichst lang zu erhalten und vielleicht darüber hinaus auch in eine Neuentwicklung mit zu transformieren. Also beim Viehhof ist es eben jetzt ganz aktuell so, dass sich endlich der Stadtrat dazu entschlossen hat, das Gelände zusammen mit dem Schlachthof zu entwickeln. Also das wird durch die Zinetti-Straße getrennt. Das Areal und der Viehhof ist rein theoretisch schon zu bebauen oder wäre möglich. Viele der Nutzer, die sich dort eingemietet haben, sind Zwischennutzer oder im Prinzip haben befristete Mietverträge. Und da gab es aber so ein paar Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel diese LKW-Waschstraße, die immer wieder in den Medien war, die an den Schlachthof gebunden ist und die es eigentlich unmöglich macht, eben solange sie besteht, den Viehhof zu bebauen. Und der Schlachthof hat einen Mietvertrag bis 2040. Und deshalb wurde in den letzten Jahren sehr, sehr viel Kapazität von der Stadt darauf verwendet, eben über eine Umsiedlung nachzudenken, also sprich eine Viehhof-Umsiedlung, eine Umsiedlung der LKW-Waschstraße, vielleicht Zwischenquartiere zu schaffen. Es gab eine Idee, dass die LKW-Waschstraße unterirdisch beim Schlachthof irgendwie gebaut werden sollte für viele Millionen und das nur für so einen kurzen Nutzungszeitraum. Also es war eigentlich schon sehr lange, hat es sich abgezeichnet, dass es sehr nicht besonders sinnvoll ist, im Prinzip da jetzt zwei verschiedene Schritte einzubauen. Und umso mehr haben wir uns gefreut, dass tatsächlich, als wir jetzt vor kurzem, gab es einen Zeitungsbericht, wir hatten davor tatsächlich gar nichts zu dem Thema gehört. Also für uns war immer noch der 27. Im Prinzip das Enddatum. Auch jetzt ist es noch das Enddatum. Das heißt also, es gab bei uns jetzt noch in keinster Weise Gespräche. Aber es ist natürlich eine total interessante Information, die jetzt immer wieder da irgendwie in der Zeitung zu lesen war, dass grundsätzlich jetzt eben das Gelände so bestehen soll bis 2040. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch die große Hoffnung, dann bis 2040 da bleiben zu können.
Mhm. Dieser vielleicht nochmal das Gelände um den Bahnwärter Thiel herum allen erklärt, die da nicht so oft unterwegs sind. Es gibt ja noch dazu die Großmarkthallen. Spielen die jetzt auch mit in die Überlegungen?
Also ich habe, es ist so, es gibt die Großmarkthallen. Also früher war im Prinzip die Ernährung einer Stadt, war eben eine städtische Aufgabe. Heute übernehmen das ja im Prinzip Supermärkte. Aber früher war das eine ganz wichtige, entscheidende Grundlage, dass eben einfach die Ernährung für eine Stadt auf städtischer Ebene organisiert wird. Und deswegen gibt es da eben, oder ist neben dem Viehhof und dem Schlachthof gibt es die Großmarkthalle. Die Großmarkthalle, da gibt es eben Gebäudekörper, die stehen unter Denkmalschutz. Es gibt aber auch sehr, sehr viel Freifläche noch. Und da gibt es eben schon seit vielen Jahren verschiedene Überlegungen, wie man das umsetzt. Aktueller Stand ist tatsächlich, dass bis 2027 eine neue Großmarkthalle gebaut werden soll. Was ich tatsächlich also mir nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, weil ich, es gibt, glaube ich, noch nicht mal einen Bauträger so richtig und es gibt, glaube ich, ganz viele Rahmenbedingungen, die noch nicht geklärt sind. Es gibt noch keinen finalen Entwurf, der umgesetzt werden soll. Aber man hat ja dann schon auch gesehen beim Volkstheater, es kann schon auch schnell gehen. Also sprich 2 bis 3 Jahre ist vielleicht für die Größe von der Großmarkthalle ein bisschen unrealistisch, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wenn da mal die Grundvoraussetzungen geschaffen sind, dass dann da schon auch sehr, sehr schnell neues Quartier tatsächlich entsteht. Die Großmarkthalle soll auf sehr vielen Ebenen stattfinden. Es soll eine eigene unterirdische Ausfahrt vom Mittleren Ring geben, die in die Großmarkthalle reinführt. Es soll oben auf dem Dach im Prinzip Bewegungsflächen geben für die Bürger. Es sollen unter Umständen Wohnungen entstehen. Also es ist ein sehr großes Projekt, was sehr viele Möglichkeiten, sehr viele interessante Möglichkeiten bereithält. Aber man muss natürlich dann auch schon sich, glaube ich, genügend Zeit dafür lassen, eben um dann auch das Quartier daraus entstehen zu lassen, was es werden könnte.
Genau, weil in der Kombination ist es natürlich ein riesiges Areal, so groß wie andernorts ganze Städte, wenn man das Viehhof, Schlachthof und Großmarktareal zusammennimmt. Aber ich denke, Großmarkthalle hat einen größeren Zeitdruck, weil diese Flächen da so sanierungsbedürftig sind, dass die Händler keinen anderen Ort mehr haben sonst und nicht bis 2040 warten können. Wenn wir auf eurem Areal nochmal schauen, wie groß ist denn die Fläche, die du jetzt aktuell unter deinen Fittichen hast?
Es sind tatsächlich mehrere tausend Quadratmeter. Ja.
Und was habt ihr jetzt dort alles derzeit platziert?
Also es gibt zentral die Spielstätte eben, Bahnwärter Thiel, das ist der Veranstaltungsort. Und um den Veranstaltungsort herum gibt es eben ganz viele verschiedene Atelier, Proberäume, kleine Werkstätten, auch noch kleine andere Gastronomien und im Prinzip so einen kleinen, ja so einen urbanen Garten, der halt im Prinzip ja die Gärtner der Nachbarschaft irgendwie einlädt oder in dem die Gärtner der Nachbarschaft im Prinzip Beete haben. Das heißt, es gibt verschiedene Säulen. Und es ist tatsächlich, du hattest das vorhin so ein bisschen wie so eine kleine eigene Stadt oder wie so einen kleinen eigenen Stadtteil beschrieben, ist es tatsächlich. Also man kennt sich natürlich.
Wie viele Leute arbeiten dort?
Also ich würde mal sagen, es sind schon mindestens 200 bis 300 Künstlerinnen, Musikerinnen, Handwerkerinnen, alles Mögliche. Und also auch klein, also so kleines Handwerk. Wir haben sogar zum Beispiel auch einen Friseursalon sogar. Wir hatten lange Zeit einen kleinen Unverpacktladen. Wir haben eine Bäckerei. Also das heißt, man muss eigentlich das Gelände nahezu nie verlassen.
Nur wohnen habt ihr noch nicht?
Wohnen haben wir nicht. Geht nicht. Das dürfen wir nicht. Das darf man auf dem Markthallengelände nicht. Wäre eine sehr, sehr charmante Idee, tatsächlich das noch mitzudenken. Vor allen Dingen, weil natürlich früher, gerade wie man es so kennt, auch aus den Beschreibungen kenne ich es von Oskar Maria Graf, die haben ja alle in ihren Ateliers gewohnt im Prinzip. Mhm. Und da war das Arbeiten und das Leben ist da ja irgendwie sehr eng miteinander verwoben. Und das fehlt so ein bisschen, aber es geht tatsächlich sehr stark in die Richtung. Zumal natürlich eben auch die Nutzer ganz unterschiedlich sind. Sprich, es ist immer was los. Also es gibt Leute, die natürlich irgendwie nachts dann oder abends Bandproben haben. Es gibt Leute, die nachts eben irgendwelche Musik produzieren und da irgendwie nachts sitzen und weil sie da sich am besten konzentrieren können und dann da stundenlang irgendwie an was rumtüfteln. Es gibt aber auch eben die Lederschneiderei, die ganz zu ganz normalen Öffnungszeiten unter der Woche offen hat. So hat jeder irgendwie seine Kernzeit. Und im Großen und Ganzen ist es auch gerade durch die Begrünung, es war ja ein ehemaliges Bahngelände, es gab im Prinzip kein Grün, keinen einzigen Baum. Und da haben wir zusammen auch mit Unterstützung von BA und Green City haben wir dann in den letzten Jahren einiges irgendwie an grüner Vielfalt irgendwie an diesem Platz angesiedelt. Und es heißt, also genau, man hat wirklich das Gefühl, das ist eine kleine Stadt.
Seit 2017 ist es jetzt in eurer Hand. Aber ist es auch stückweise nochmal gewachsen oder war das die Fläche von Anfang an?
Es war die Fläche von Anfang an.
Und habt ihr jetzt die Option, noch Flächen dazuzunehmen?
Also der Flächenbedarf ist ganz groß. Wir haben sogar tatsächlich Flächen abgegeben, also Parkplatzflächen abgegeben, die wir nicht genutzt haben, weil wir die nicht gebraucht haben tatsächlich. Also der Bedarf ist riesig. Mhm. Also es ist, manchmal hat man so das Gefühl, wenn man darüber läuft, dass da irgendwie noch da oder dort noch ein kleines Plätzchen wäre, aber es ist bis aufs Letzte irgendwie überplant und auch vermietet. Mhm. Es gibt eben ja auch einen ganz großen Parkplatzbedarf in dem Viertel und auch das Volkstheater hat irgendwie noch weitere Parkplätze benötigt. Das heißt, da ist, haben wir leider nicht die Möglichkeit, uns nochmal zu vergrößern.
Aber wenn man sich so ein kleines gallisches Dorf da irgendwie vorstellt, das da Tag und Nacht vor sich hin pulsiert, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wie läuft dann so ein Wochenende da ab, wenn man sich wirklich auch mal die Leute, die jetzt nicht im Bahnwärter ein- und ausgehen, wenn du das mal so schildern möchtest? Alle kennen ja die Bilder mit den angesprühten Containern von außen. Aber es muss ja eigentlich ein richtig professionelles System inzwischen dahinter stecken, dass da nicht das Chaos ausbricht. Ich meine, wir haben hier einen Raum und wissen schon, dass wir irgendwie drei Leute brauchen, um ein paar Veranstaltungen zu organisieren.
Ja, das stimmt. Also die Organisation ist echt eine Herausforderung. Und wir nehmen dann natürlich dann oft auch in der Verwaltung so ein bisschen den Spielverderber oder die Aufgabe des Spielverderbers, übernehmen die Rolle des Spielverderbers. Weil es schon auch sehr viel Wildwuchs natürlich ist. Wir haben dann wiederum irgendwie die Baubehörde im Rücken. Wir haben natürlich, wir haben es mit sehr vielen Künstlerinnen zu tun, die ja, die natürlich irgendwie das nicht so verstehen oder die sich auch mit Genehmigungssituationen nicht so gut auskennen. Ja, also es, von vorne bis hinten sind wir da oft so ein bisschen die Spaßbremse auch. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, da so ein ganz gutes Miteinander zu schaffen. Und rein vom Ablauf kann man sich das so vorstellen. Also wenn wir jetzt irgendwie vielleicht am Samstagmorgen uns das mal vorstellen und die letzte Gäste den Club verlassen, dann sind draußen vereinzelt.
Wie viel Uhr gehen die dann so?
Es kommt immer total drauf an. Aber ich stelle mir jetzt gerade so einen Sommer vor, wo es schon sehr früh hell wird. Und dann sind da schon im Prinzip morgens dann die ersten Gärtnerinnen, die dann da irgendwie an ihren Beeten rummachen und die letzten betrunkenen Gäste, die da aus dem Club kommen und die vielleicht dann auch noch irgendwie in der Sonne sitzen gemeinsam und irgendwie ja den Abend ausklingen lassen. Und dann geht's nach und nach los, dass die ersten Ateliers aufmachen, vielleicht dass die Bäckerei dann irgendwann, die sind ja auch mal schon sehr früh da, mit dem Verkauf startet. Und dann erwacht dann so nach und nach das ganze Quartier zu vollem Leben. Und eben tatsächlich, wir haben eben ein brasilianisches Restaurant, was auch sehr viel Live-Musik anbietet, was also auf der einen Seite ein sehr spannendes Essen anbietet, was ich jedem empfehlen kann, der brasilianische Küche jetzt noch nicht so gut kennt. Und auf der anderen Seite haben die eine sehr, sehr große Community. Das ist auch irgendwie nochmal ganz spannend, weil das die nochmal so einen ganz anderen Schlag irgendwie an Menschen und Kreativität auch mit reinbringen, die wir früher nicht auf dem Gelände hatten. Und da, genau, da passiert auch immer sehr viel. Die ist dann eben ein kleines Restaurant, die dann da eben offen haben und die eben auch so immer ja verschiedenes Rahmenprogramm haben.
Auch Mittagstisch anbieten.
Auch Mittagstisch anbieten, tatsächlich aber nur am Wochenende. Mhm. Also muss unter der Woche machen sie erst am frühen Abend auf, so um 16 Uhr, glaube ich. Ja, und dann ist da eigentlich, also man kann so richtig übers Gelände schlendern und kann...
Vormittag kann ich wahrscheinlich Yoga machen irgendwo?
Genau, wir haben einen Yoga-Container, wo eben genau verschiedene Gruppen irgendwie Yoga anbieten und wo man es auch so also Atemworkshops machen kann. Also es sind super viele unterschiedliche Menschen auf dem Gelände. Und ich muss sagen, so im Großen und Ganzen funktioniert es gut. Also es gibt natürlich schon unterschiedliche Perspektiven, die da aufeinandertreffen, aber im Großen und Ganzen, ja, glaube ich, sind es auch Perspektiven und auch Menschen, die sonst vielleicht nicht so aufeinandertreffen würden und das macht es dann wieder interessant. Und als Besucher habe ich wirklich die Möglichkeit, da ja super, sehr, sehr viel zu entdecken. Es gibt viele Installationen, viel Gebasteltes, was man irgendwie ja vielleicht erst auf den zweiten Blick entdeckt. Das heißt, wir sind für viele aus der Nachbarschaft auch so, denke ich, die Spaziergangroutine, dass man da so drüber läuft, vielleicht sogar mit den Kindern und dass man dann so schaut, was wieder Neues irgendwo entstanden ist und dann da vielleicht eben auch irgendwo sitzen bleibt und ein bisschen Zeit verbringt. Also wie so ein kleines Festival im Prinzip.
Gerade diese Installationen, die da immer wieder auftauchen, wie entstehen die? Dann kommt ein Künstler zu dir und sagt, ich möchte hier gerne was schmieden und dann sagst du ja, hier hast du eine Fläche oder wie viel gebt ihr das?
Also wir haben tatsächlich, wir haben ja ein eigenes Bau, so einen kleinen Bautrupp, das Gelände ist schon auch sehr aufwendig im Unterhalt, das heißt, man muss die ganze Zeit irgendwelche Sachen reparieren. Und das sind auch alles totale Kreativköpfe. Das heißt, genau, man muss fast schon bremsen, dass da nicht ständig irgendwas Neues entsteht, sondern auch einfach mal das Vordach repariert wird und vielleicht auch einmal das möglichst schnell das Vordach.
Dass aus dem Vordach nicht plötzlich wieder Kunst am Bau wird.
Genau, aber grundsätzlich ist es sehr charmant. Das heißt, also da ist ein sehr großer kreativer Input. Wir machen uns natürlich auch jetzt im Team viel Gedanken, was wir irgendwie neu denken können. Oder dass wir anders denken können. Im Prinzip, jede Reparatur gibt ja auch Anlass, was neu zu denken und anders umzusetzen. Und natürlich die ganzen Kreativköpfe so, die auch auf dem Gelände in ihren Werkstätten sind, die muss man eigentlich auch eher immer alle bremsen, dass das nicht überall hinwuchert, sondern dass im Prinzip sowas wie Fluchtwege, so genau, super trockene Sachen wie Brandschutz, dass der eingehalten wird.
Kinderprogramm habt ihr, glaube ich, auch jede Menge?
Kinderprogramm haben wir sehr viel. Also wir haben verschiedene Werkstätten, die sich die Kinderprogramm anbieten. Also das heißt, da passiert das von ganz alleine. Das sind einfach Workshop-Angebote, was die Künstlerinnen in ihrem Arbeitsraum anbieten. Und wir selbst haben tatsächlich, bieten auch, also als Bahnwärter Thiel, bieten auch viele unterschiedliche Workshops an. Es gibt eben zum Beispiel Nistkasten bauen oder Insektenhotelbau oder eben Repair-Café, also so Sachen, die man vielleicht auch kennt, die wirklich gut angenommen werden. Ja.
Wir haben ja auch immer wieder mit Quartiersentwicklern zu tun hier in dem Podcast und so. Eigentlich ist das ja auch fast wie so ein Paradebeispiel für ein belebtes Quartier, wie es immer so schön heißt, ein vielfältiges und belebtes Quartier. Was gerade im Trend liegt, ist auch das Thema Gesundheit und Bewegung. Inwiefern ist das bei euch vielleicht auch schon aufgeplöppt oder integriert?
Also wir hatten Sport. Wir haben natürlich klar, also die Bewegungsräume, so wie sie heißen, oder der Bewegungsraum, der ist natürlich für Sport aller Art. Genau, wir hatten aber tatsächlich auch jetzt relativ lange eine Kampfsportschule bei uns auf dem Gelände. Die ist jetzt frisch umgezogen, weil der Platz zu klein wurde. Aber in der ich auch sehr aktiv war. Also das heißt, da wurde das dann nochmal noch viel intensiver praktiziert. Da gab es eben mehrfach am Tag verschiedene Angebote, auch Kinderangebote tatsächlich. Hat sich so so positiv entwickelt, dass ihnen einfach der Platz leider zu klein wurde. Ich hätte sie total gerne bei uns auf dem Gelände weiter behalten, aber sie haben mehr Platz gebraucht und wir dürfen uns eben nicht weiter vergrößern, also dementsprechend mussten sie leider weiterziehen.
Ist jetzt
weiterziehen.
Ein Platz frei geworden?
Nee,
bei euch?
Nee. Der war, genau, die haben tatsächlich sogar, also in diesem Sportverein sind eben auch ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten aktiv und da haben sich dann gleich die Künstler, gab so ein paar Kreativköpfe, die haben dann da gleich eine Ateliergemeinschaft gebildet und haben den sofort nahtlos übernommen.
Also man sieht, was für eine riesige Maschinerie im Grunde da dran hängt. Wie viele Mitarbeiter hast du da jetzt inzwischen im
Einsatz? Wir haben wirklich sehr viele Mitarbeiter. Also es natürlich variiert auch so ein bisschen, aber wir haben eben allein, um diesen Bauunterhalt zu stemmen, den ja normal ein Eigentümer stemmt. Ja, jetzt haben wir das natürlich da irgendwie diese Container und diese Werkstätten da selbst draufgebaut. Das heißt, wir sind die Eigentümer dieser Gebäude. Das heißt, wir müssen die instand halten und das sind ja alles provisorisch errichtete Gebäude. Das heißt, da gibt's immer was zu tun. Das sind da haben wir richtige Profis im Team. Also Zimmermannsmeister, Elektrikermeister, Schreiner, alles mit Schlosser. Also wirklich ein richtig großes Team ist das. Ich würde sagen so 6-7 Mann, die ununterbrochen nicht wissen, mit wo sie anfangen sollen. Und dann haben wir im Prinzip im Büro haben wir einmal jemanden, der die Clubveranstaltungen, also das Booking für die Clubveranstaltung macht. Da haben wir sogar zwei Personen. Dann haben wir jemand, der das Kulturprogramm macht, im Prinzip also eben Lesungen, ja, Theater, Workshops, wie auch immer, auch die Sommerfeste, im Prinzip das Kinderprogramm, also auf dem gesamten Gelände. Und dann haben wir noch einen Auszubildenden jetzt wieder im Prinzip eine Person, die nur die Ateliers verwaltet. Also da muss man eben auch die ganze Zeit schauen, da gibt's immer Themen. Es ist wirklich eine Vollzeitstelle, die nichts anderes macht.
Wie viele Ateliers habt ihr?
Das kann ich dir so gar nicht beantworten, aber ich würde schon sagen, ungefähr 100 Stück.
Ach, krass.
Es sind sehr kleinteilig. Mhm. Deswegen sind es dann eben, also schon in Summe könnten es 100 Stück sein. Das ist richtig viel Arbeit. Dann haben wir natürlich irgendwie Buchhaltung, das ist auch ein Riesenthema. Da haben wir zwei Mitarbeiterinnen, die da auch natürlich dann auch so übergreifend arbeiten. Genau, und dann haben wir noch die ganze Gastronomie und Türsteher und was man halt sonst so in so einem Betrieb halt hat, die dann tatsächlich den Betrieb aktiv umsetzen. Und da kommen wir dann schon auf jeden Fall mehrere hundert Personen. Man muss aber schon noch dazu sagen, sind natürlich nicht alle irgendwie jetzt fest angestellt, sondern ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich so 35, 40 Festangestellte. Und der Rest sind dann irgendwie Werkstudenten und Aushilfen und ja.
Auch schon ein Riesending in so einer teuren Stadt wie München. Und eben, man hat gerade gehört, auch wie viel Aufwand es ist, gerade so temporäre Bauten zu pflegen. Und wenn man dann googelt, dann liest man ja auch immer wieder so nette, süffisante irgendwie Liebesberichte zum Bahnwärter Thiel, die aber zugleich immer auch dieses lachende und das weinende Auge haben, dass sie eigentlich das Gefühl haben, das ist alles viel zu teuer und die Subkultur, selbst die Subkultur in München ist zu teuer. Vielleicht da auch nochmal was zur Preisstruktur beim Bahnwärter, über die vielleicht manche nicht verstehen. Und welche Fördergelder bekommt ihr eigentlich?
Oh, das ist ein Thema, das finde ich sehr spannend. Mhm. Also ich freue mich, dass du mich das fragst, weil ich finde da kann man nicht genug aufklären tatsächlich. Zur Preisstruktur, klar, wir kriegen das auch immer wieder, das Feedback. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass wir sehr günstig sind. Also wenn man uns jetzt, also was ist günstig, aber wenn man uns jetzt, wenn ich jetzt in einen Club eintritt zum Beispiel, das ist ein Format, wo wir Eintritt nehmen, da kostet der Vorverkauf 10 Euro und die Abendkasse 15 Euro und das gibt's in München echt mehr. Also die Rote Sonne ist teurer, das Blitz ist teurer, Legal ist teurer. Also wir sind da eigentlich, müssen uns da gar nicht so richtig verstecken. Und auch sonst bieten wir sehr, sehr viele Formate an, die gar keinen Eintritt kosten. Und ich denke auch bei den Getränkepreisen, jetzt sind wir, sind es auch faire Getränkepreise. Wir haben Völkelprodukte, also sprich, das sind so wirklich hochwertige Bioprodukte. Und da sehe ich manchmal, dass da im Prinzip die Produkte eigentlich das, für was wir sie im Club verkaufen, schon im Supermarkt zu kaufen sind. Mhm. Ja, also sprich im Bio-Supermarkt. Und genau, aber trotzdem gibt's natürlich die Erwartungshaltung oder im Prinzip fühle ich das auch selbst, wenn ich in eine andere Stadt gehe und dann sucht man natürlich nach den Orten, die einen irgendwie am meisten anziehen und dann sind das vielleicht so kreative Nischen und dann hat man das Gefühl, boah, ist das jetzt irgendwie teuer und das ist vielleicht unverhältnismäßig oder so. Und bei uns ist tatsächlich, glaube ich, das wirklich fast schon weltweit einzigartige, dass wir das alles selbst gebaut haben. Also oft sind Zwischennutzungen im Prinzip ein Leerstand, der temporär zwischengenutzt wird. Und auch da entstehen natürlich Kosten und erstmal Investitionen. Aber es ist ein Raum, der schon existiert und der genutzt wird. Und wir haben ja diesen Raum aktiv geschaffen. Also wir haben im Prinzip ja zuerst nur die Spielstätte gehabt, im Bahnwärter Thiel, und haben das ja dann im Prinzip um die Ateliers erweitert, weil wir das immer sehr, sehr spannende, also eine sehr, sehr spannende Mischung fanden. Aber dass im Prinzip jetzt ein privater Betreiber, so wie wir das sind, aktiv sagt, wir nehmen jetzt die Einnahmen von dem Club und bauen davon Atelierräume, was auf jeden Fall kein besonders kluges Geschäftsmodell ist, wirtschaftlich gesehen, würde ich sagen. Das gibt's eigentlich nicht, weil es eigentlich oft eben ist, wenn man jetzt so Kasernengelände hat oder so, dann gibt's da einfach große Werkstätten, die halt als Veranstaltungsräume umgedacht werden und dann gibt's eben die alten Wohnräume oder Verwaltungsräume und die bieten sich dann einfach natürlich auch sehr an, als Atelierräume zu vergeben. Das heißt, das sind schon was sehr gut miteinander harmoniert, was sich aber einfach auch sehr gut ergibt. Aber dass jemand eben aktiv sagt, wie wir das getan haben, so wir bauen das ist sehr besonders. Und dementsprechend sind natürlich die Kosten, die wir hatten, um das zu schaffen, sind wirklich sehr enorm. Das, glaube ich, können sich viele, kann's mir tatsächlich auch nicht so richtig vorstellen, weil immer wieder, ich meine, wir haben ja die Buchhaltung und wenn man dann so mit dem Steuerberater im Gespräch ist und so und dann aktiv mitbekommt, welche Summen da über die Jahre, weil wir das natürlich immer, also peu à peu, quasi von jedem Wochenende irgendwie haben wir wieder Geld genommen, um da weiterzubauen. Und dann merkt man gar nicht, was für Summen da eigentlich dann am Ende so in diesen Bau reingeflossen sind. Dementsprechend genau finde ich, dass wir da eigentlich, dafür, dass wir eben auch nicht gefördert sind, du hast das gerade angesprochen, finde ich, dass wir da eigentlich eine sehr gute, sehr guten Mittelweg finden. Weil es gibt natürlich immer den Weg, auf der einen Seite möchte ich niemanden ausschließen, möchte irgendwie faire Preise irgendwie gestalten. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch die Menschen, die da Vollzeit arbeiten, die vielleicht sogar eine Familie ernähren, dass die irgendwie auch halbwegs irgendwie gut damit zurechtkommen. Und ich habe noch das Thema, dass ich das Ganze eben anders als bei anderen Zwischennutzungen, wo dann der Bagger kommt, ich muss das Ganze wieder wegbauen. Und entweder wir siedeln es dann um oder wir müssen es eben erstmal demontieren. Und da hatten wir tatsächlich auch, mussten wir für die Versicherung und auch mussten wir, also im Prinzip haben wir Angebote gebraucht, was der Rückbau von dem Gelände braucht.
Rücklagen bilden.
Genau, das heißt, wir müssen Rücklagen bilden. Und das ist natürlich eine Komplexität, die ich mir vielleicht tatsächlich, wenn ich jetzt selbst kein Unternehmer bin, das kann man sich wirklich schwer vorstellen. Also generell, das habe ich oft die Erfahrung gemacht, auch bei Festivals, wo man im Prinzip, ich komme ja zumindest aus der Branche, wo man dann auch so das Gefühl hat, irgendwie da könnten sie doch irgendwie eigentlich ein bisschen mehr. Wir bauen da zum Beispiel manchmal Bühnen oder so, dass man das Gefühl hat, sie könnten uns irgendwie ein bisschen mehr Budget für die Bühne geben oder ist das jetzt wirklich notwendig, da so viel für das Getränk zu verlangen? Es ist tatsächlich eben als Außenstehender, wenn man die Bücher nicht kennt, sehr, sehr schwer, selbst wenn man vom Fach ist. Deswegen halte ich mich auch immer eben dann sehr zurück und versuche da nicht selbst dann auf dieselben Stolpersteine irgendwie drauf reinzufallen. Es ist sehr schwer, das einzuschätzen. Und es ist auch was wir nicht einschätzen können. Also weil wir mussten 3 Angebote einholen. Es gab 3 verschiedene Angebote und das sind ja auch Prognosen. Also Man kann überhaupt nicht jetzt 100% sagen, wie sich die Entsorgung in den nächsten Jahren entwickelt. Es kann sein, dass irgendwelche Produkte, die wir verbaut haben, dass die irgendwie teurer nochmal in der Entsorgung werden oder dass es Sondermüll dann irgendwann sogar ist oder wie auch immer. Oder dass der Stahlpreis, dass der total nach unten ist und so. Das heißt, diese Preisschwankung, die uns da genannt wurde, die ist ziemlich groß. Ich hoffe natürlich und bin ziemlich zuversichtlich, dass wir es am Ende irgendwie gut meistern werden. Aber deswegen glaube ich, das Verständnis muss man vielleicht in München nochmal mehr mitbringen, wie als wenn ich jetzt irgendwie in Leipzig eben in der Zwischennutzung bin, im bestehenden Gebäude, wo im Prinzip einfach was temporär entsteht.
Vor allem glaubt man ja, glaube ich, auch wenn man von außen schaut und immer sieht, wie das Tourismusamt München, die Stadt München mit der Bahnwärter Thiel-Fotos wirbt, dass ihr auch massiv von der Landeshauptstadt finanziell unterstützt werdet. Das ist aber, glaube ich, nicht der Fall.
Nein, also ist tatsächlich, also vom Kulturreferat meine ich, also genau, ich glaube, wir hatten mal ein Theaterprojekt oder so, das ist aber auch schon sehr viele Jahre her. Also ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen. Aber also ich meine,
wir. Regelförderung.
Nein, also keine Regelförderung und auch jetzt nicht so, dass wir jedes Jahr irgendwie für irgendwas eine Förderung geben, aber es kann mal sein, dass wir mal für irgendeine queere Veranstaltung oder dass ein Veranstalter mal für eine queere Veranstaltung da irgendwie eine Unterstützung bekommen hat. Aber ich würde mal sagen, das reden wir dann eher so im 100-Euro-Bereich und also oder irgendwie im niedrigen, quasi 1.500 Euro, um eine Zahl zu sagen. Ich kann's, weiß es nicht, aber also letztendlich sind das jetzt nicht Summen, die im Prinzip unseren Betrieb oder das Gelände am Leben halten würden. Und man muss schon dazu sagen, also wir zahlen, und das ist tatsächlich irgendwie, glaube ich, schon einzigartig, dass wir es geschafft haben, uns frei zu finanzieren in einer Zeit, wo viele Clubs schließen, wo es irgendwie also viele andere Herausforderungen gibt, dann im Prinzip, wir zahlen auch echt eine ordentliche Miete. Also das ist auch was immer wieder so ein bisschen Thema ist oder wo es so immer wieder falsche Informationen gibt. Also wir zahlen für alle unsere Flächen Miete.
Sogar für die Brücke.
Sogar für die Brücke und zwar richtig viel. Und das liegt auch daran, weil es eine Umsatzpacht ist. Ja, also das heißt, wir haben eine Mindestpacht und eine Umsatzpacht, die an den Umsatz gekoppelt ist. Dementsprechend, wenn der Umsatz hoch ist, was er ja auch sein muss, klar Logo, um so ein Gelände bauen zu können, um laufen zu haben, brauchst du auch einen gewissen Umsatz. Und das wiederum multipliziert sich dann in der Miete. Also sprich, wir sind da, aber also wie gesagt, auf der einen Seite tut es mir immer weh, so viel Miete zu zahlen, weil ich mir halt denke, es gibt viele, viele Projekte, die keine Miete bezahlen oder die einen Zuschuss für die Miete bekommen. Aber auf der anderen Seite sichert es uns ja auch so ein bisschen die Existenz, ja. Oder es ist schon dann natürlich auf der anderen Seite auch wieder ein gutes Argument für uns zu sagen, hey, genau, es ist aber nicht nur das Angebot, was wir schaffen, sondern wir sind tatsächlich auch wirtschaftlich interessant, weil wir tatsächlich für eine Fläche, Flächen, die im Prinzip für euch über viele Jahre sehr viel im Unterhalt gekostet haben, halt jetzt sogar geschafft haben, eine kleine Miete zu erwirtschaften.
Das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, du vermisst bei der Stadt eigentlich die Unterstützung wirklich durch eine Regelförderung, um dir einfach mehr Planbarkeit und Sicherheit und dadurch ja auch vielleicht für die Stadt noch bessere Projekte zu ermöglichen.
Also da triffst du schon so ein bisschen so einen wunden Punkt, weil klar, also es ist schon hart wenn du natürlich als freies Projekt konkurrierst mit Projekten, die eben eine Förderung haben oder die keine Miete bezahlen, das ist schon schwer und ist natürlich schade, wenn du dann im Prinzip unter Umständen von Gästen mit so einem Projekt verglichen wirst, du das Gefühl hast, so hey, also dafür, dass wir eigentlich viel schlechtere Rahmenbedingungen haben und wir sind so nah im Prinzip vom Angebot und von den Rahmenbedingungen, also sprich von den Rahmenbedingungen, was wir an Gagen zahlen, von den Rahmenbedingungen, was die Getränke und die Eintritte kosten, sind wir so nah zusammen, obwohl eben im Prinzip das andere Projekt vielleicht gar keine Miete bezahlt oder eben echt eine gute Förderung hat und das tut manchmal so ein bisschen weh. Ja. Also das heißt, klar würde ich liebend gern eine Förderung in Anspruch nehmen und würde die super, super gerne umlegen. Also ich meine, und zwar zu 100%, weil es natürlich schön ist, wenn Künstler auffällig viel Gage bekommen. Und es ist auch toll, wenn Mitarbeiter richtig gut bezahlt werden und man sagen kann, so okay, wir sind, vielleicht gibt es in ganz München niemanden, der oder wir gehören zu den allerbesten irgendwie. Und natürlich ist auch toll, wenn das Bier nicht so viel kostet und so. Also sprich, das wäre schon was ich mir wünsche und wo ich natürlich manchmal so ein bisschen wehmütig oder mich auch frage. Aber es ist natürlich klar, also so wie man es schafft oder wie dann so an sowas zu kommen. Aber ich glaube, dazu haben wir halt schon, also genau, ja, haben wir halt einfach, läuft alles zu gut dann am Ende, dass man sich so ein bisschen denkt, die kriegen das schon geregelt.
Denkst du, das ist auch eine Mentalitätssache, dass ihr das lieber in freier Wildbahn versucht sozusagen.
Also es ist auf, also früher war das auf jeden Fall, also war es unser Anspruch. Ja, also Unabhängigkeit war unser hundertprozentiger Anspruch. Und wir wollten eben niemanden irgendwas, also wir wollten niemanden Rechenschaft schuldig sein. Wir wollten die Sachen eben machen, weil wir sie machen und nicht, weil es im Prinzip auf ein Fördermodell gut passt oder sonst irgendwas. Das heißt, das war auf jeden Fall, war das immer der Anspruch. Aber man muss natürlich schon jetzt eben so mit dem großen Blick auf alles und einfach auch mit der langfristigen Perspektive schon sagen, schon ohne zu jammern, echt eine Herausforderung. Auch die Utting ist ein altes Schiff. Das ist ununterbrochen, gibt's da was zu reparieren und zu instandhalten. Es ist eine sehr große Herausforderung, dieses Projekt zu stemmen. Auch in einer Zeit, wo viele Gastronomen im Prinzip ja zusperren. Auch gerade bei uns in der Nachbarschaft hat jetzt gerade wieder die Spätzlwirtschaft Sendling hat zugemacht. Also das heißt, man merkt schon, es ist nicht so einfach und das merken wir natürlich auch. Klar, und da wäre es schon toll zu sagen, okay, bei dem Kulturprogramm oder wie auch immer, ja, da gibt es Unterstützung. Man muss aber schon auch sagen, vom Bezirksausschuss kriegen wir Unterstützung. Also die sehen das, denen gibt es auch eine ganz enge Zusammenarbeit, also gerade mit dem BA2. Und da kriegen wir Unterstützung. Eben deswegen hatte ich das vorhin auch angesprochen bei der Begrünung. Es gibt einige Bäume, die zum Beispiel der Bezirksausschuss eben gefördert hat oder finanziert hat, wo man sich zusammengetan hat. Der Bezirksausschuss unterstützt tatsächlich auch punktuell eben zum Beispiel Kinderprogramm mal und so. Also das heißt, da gibt's eine Unterstützung, die wir auch sehr, sehr gerne annehmen, weil es natürlich auch so ein Zeichen der Wertschätzung ist. Also wir diskutieren immer wieder, weil man muss natürlich den Antrag stellen, man muss es abrechnen, man muss im Prinzip das ganze Projekt betreuen, dann eben von der Förderseite her. Und das ist wahrscheinlich am Ende, ist die Mitarbeiterin, die das Ganze macht, also das ist wahrscheinlich, da ist gar nicht so viel gewonnen, aber es ist trotzdem einfach ein schönes Zeichen oder eine schöne Rückmeldung dazu bekommen, hey, wir sehen, was ihr macht, wir finden das richtig gut und wir unterstützen das zumindest mit den Mitteln, die wir haben. So.
Ja. Ja, und wahrscheinlich braucht ihr jetzt ja auch noch einiges an Mitteln, weil es ja jetzt zu der schwierigen Frage kommt, diese temporären Gebäude zu einer langfristigeren Nutzung zu machen. Das war ja jetzt schon länger die Diskussion, die auch immer wieder in den Berichten kam, wenn das jetzt wirklich über 2027 hinausläuft, dann seid ihr keine Zwischennutzung mehr und dann habt ihr ein Problem. Wie siehst du das jetzt?
Das sehe ich ehrlich gesagt ganz gelassen, weil es natürlich so, man kann ein Bauprojekt, man kann nicht von vornherein sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Zwischennutzung, die geht auf 25 Jahre. Aber dass, wenn sich ein Sachverhalt ändert, dass die Zwischennutzung sich immer wieder verlängert, das gab es ganz oft schon in der Geschichte. Kunstpark Ost ist ein sehr gutes Beispiel. Und auch der Viehhof selbst ist ja eine Zwischennutzung. Also die Gebäude, die da jetzt noch stehen, das sind viele der Gebäude, sind alte Ställe. Also das heißt, die Betriebe, die sich da jetzt aufhalten, sind also die, das sind umgebaute Ställe im Prinzip. Und auch da sind gewisse Themen auf jeden Fall wie die Energiesparverordnung, also NF, die da sicher nicht greift. Die haben dieselben Themen, die wir auch haben. Und ich denke, dass da eigentlich im Großen und Ganzen dann einfach gesagt wird, so wie es natürlich, also wie es auch gar nicht anders geht, ja, dass man sagt, gut, also man verlängert die Zwischennutzung jetzt einfach baurechtlich auch nochmal um den Zeitraum, im Prinzip um die Nutzungen zu erhalten, um natürlich der Stadt dann im Prinzip eben auch diese Einnahmen zu generieren und tatsächlich also jetzt baurechtlich nochmal Sachen umzusetzen anders. Also erstens, also sag mal, eine Schwachstelle ist definitiv bei uns die NF, weil so ein U-Bahn-Waggon, der ist natürlich nicht so wahnsinnig gut gedämmt. Wenn man da so die Dämmstärken kennt, irgendwie 30 Zentimeter und so, sind wir natürlich meilenweit von entfernt. Aber sag ich mal, was jetzt den Sicherheitsstandard angeht und so. Und also da sind wir, oder auch die statischen Ansprüche, da sind wir auf dem absolut neuesten Stand. Also da sind wir ein sehr umfangreiches Prüfverfahren, sind wir da durchlaufen. Übrigens auch wieder ein sehr großer Kostenpunkt gewesen, weil wir da im Sonderbau sind. Also im Sonderbau sind im Prinzip Flughäfen, Kitas, Schulen, Krankenhäuser. Also nur, dass man mal eine Vorstellung hat. Das heißt, da beim Sonderbau wird sich wirklich sehr gut abgesichert in alle Richtungen und das zahlt natürlich im Prinzip der Bauherr. Also in dem Fall haben wir das gezahlt. Das heißt, wir haben, also diese Baugenehmigungen sind wirklich unglaublich kostenintensiv gewesen. Das heißt, wir stehen da gar nicht so schlecht da, wie man vielleicht von außen auch denkt. Ja.
Hast du eigentlich deine Flughafenfinger noch? Im letzten Podcast hatten wir darüber gesprochen, dass du irgendwie diese Gänge, die man irgendwie benutzen kann, um zum Flugzeug zu gehen, aufgekauft hast, um sie vielleicht mal irgendwo nutzen zu können. Dann hattest du ein Lagerproblem. Wie ging denn die Geschichte aus?
Das ist ein sehr wunder Punkt, weil wir haben sie immer noch. Also es ist tatsächlich
jetzt
so.
Jetzt kannst du ja im Bahnwärter Thiel.
Da gibt's ja keinen Platz mehr. Ja. Also es sind grundsätzlich auch nicht die Finger. Es gab diese Finger, aber vor diesen Fingern sind sogenannte Boardingstationen. Das sind so kleine so Busbahnhöfe oder Busterminals. Also Glaspavillon mit so einer Rolltreppe, super charmante Gebäude. Und die haben wir abgebaut und dann kam Corona. Der Flughafen hatte da eigentlich eine sehr große Unterstützung auch zugesagt und hat es ja dann auch in eine sehr bedrohliche Situation gekommen. Die hatten 99% Umsatzeinbußen. Und dann haben die natürlich gesagt, nein, dann ist der Geschäftsführer noch in Ruhestand gegangen. Mhm. Und dann war es irgendwann so, hey, also bei aller Liebe, aber wir sind einfach raus. Und die Fläche, auf der ihr das irgendwie liegen habt, die wird jetzt auch verkauft und der müsste das jetzt auch runterholen. Und dann haben wir das sozusagen jetzt da in Garching in so einem Gewerbegebiet, ist das auf so einer Freifläche eingelagert. Lagert, wir zahlen jeden Monat echt viel Miete. Und da hat sich tatsächlich, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, also der Raumbedarf hat sich total verändert. Also es ist halt dieses um alles in der Welt irgendwo in eine Freifläche zu finden und dann da so ein Glaspavillon drauf zu bauen, dieser Bedarf ist gar nicht mehr so weil es einfach so viel spannenden Leerstand gibt, dass es natürlich viel, viel mehr Sinn macht, mit einem bestehenden Gebäude zu arbeiten und jetzt nicht wieder irgendwas hinzubauen. Aha. Das heißt, eigentlich müsste man sofort sagen, weg damit. Und also bei uns im Team gibt es da eigentlich auch nur eine Meinung, weg damit irgendwie. Also
aber zumindest
ich tue mich sehr schwer, weil wir erstens wirklich, also es war wahnsinnig viel Arbeit und auch unglaublich, also wirklich unglaublich viel Kosten, die wir da in die Hand genommen haben. Wir mussten es ja auf eigene Kosten, also es war ja quasi umsonst, also geschenkt, aber gegen Selbstabbau. Und der Selbstabbau war unvorstellbar teuer. Das war auf der offenen Rollbahn. Die ganzen die ganzen Mitarbeiter mussten so Sicherheitschecks machen und. Also unglaublich irgendwie. Und dementsprechend. Und es sind wirklich auch super tolle Räume. Also ich weiß ganz genau, wie wir sie anordnen könnten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte da einen Ort machen, der also unglaublich faszinierend ist, ja, sowohl von innen als auch von
außen.
Theresienwiese könnte man es tatsächlich hinstellen, so an Rand. Das braucht gar nicht so viel Platz, aber ich glaube, dieses Tor macht die Stadt nicht auf, auch irgendwie mit gutem Grund. Genau, und jetzt geht es irgendwie daran zu sagen, okay, wir haben da zwar jetzt schon sehr, sehr viel Kapazität und Liebe und Geld und alles reingesteckt, aber Projekt ist halt einfach nichts geworden und wir senken jetzt nicht noch jeden Monat weiter Miete, sondern wir trennen uns jetzt einfach davon. Ja.
Trennst du dich schwer von den Projekten?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich hänge so, also bei den Projekten, ich habe ja mehrere Geschwister und ich weiß noch, so als Kinder haben wir dann öfters mal gefragt, so wen die Mama am liebsten hat oder so. Und dann gab es immer jeden auf seine Art, hat dann meine Mutter geantwortet. Und ich glaube, so ist es, glaube ich, bei den Projekten auch. Jedes hat so was ich irgendwie besonders spannend finde und wo mein Herz besonders stark dran hängt. Ja, also bei den Räumen tut's mir echt einfach nur leid, weil ich diesen Ort so vor meinem Auge sehe und halt weiß, wie grandios das werden könnte.
Also auf dem Bahnwärter haben Sie auch keinen Platz?
Nein, definitiv nicht.
Verändert sich sonst was am Bahnwärter Thiel nach dieser, wenn das wirklich jetzt unterschrieben werden sollte, dass du bis 2040 weitermachen darfst?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, es ist eine Riesenveränderung. Also um da nochmal auszuholen, man muss beim Team anfangen. Ja, wir haben, ich habe es vorhin besprochen, Azubi. Ja, also wäre natürlich die Frage, okay, wo hätte der Azubi seine Ausbildung oder wie auch immer, also da war das gab es die Perspektivfrage immer. Dann haben wir Mitarbeiterinnen, die Kinder haben. Wir haben, also es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven, weshalb natürlich alle immer wissen wollten, genauso wie die ganzen Kleinunternehmen, die im Prinzip da als Künstler aktiv sind bei uns auf dem Gelände, die natürlich wissen wollten, inwieweit der Standort, wie lang noch und inwieweit sie vielleicht noch in ihre Arbeitsräume investieren, in Maschinen, wie auch immer. Das heißt, also da war natürlich immer die Frage, wie schaut's aus? Und für uns, also ist es super interessant zum einen, weil wir erstens energetisch, wir hatten mal ursprünglich die Idee, tatsächlich, ja klar, mit Solar und von der Photovoltaik auf den Dächern zu arbeiten. Wir haben wahnsinnig viel Dachfläche, die nicht verschattet ist. Und man könnte da eben, wir hätten damals mit Green City, gab es mal so eine Idee da tatsächlich, so ein, ich glaube, Green City hatte mal die Idee, so einen nachhaltigen Energieversorger zu gründen, hat sogar gegründet.
Green City Energy.
Ja. Green City, genau, gibt es.
Leider inzwischen nicht mehr.
Gibt es nicht mehr, aber es gab sogar. Und da waren dann tatsächlich immer die Nutzungszeiten so begrenzt, deswegen ging das nicht. Und der Gedanke war wirklich auch sehr charmant zu sagen, okay, wir haben die Energie, also wir werden noch ein Stück autarker und haben wirklich die Energie, also wir fangen ja auch unser Regenwasser auf und alles, was irgendwie vom Hallendach und in Tanks, und das wird dann, also versuchen da schon irgendwie in den Bereichen, wo es geht, schon eine gewisse Nachhaltigkeit auch zu leben. Toll wäre natürlich gewesen, eben nachdem wir einen sehr großen Strom- und Energiebedarf haben, den natürlich auch vor Ort irgendwie zum großen Teil zu erzeugen. Das ist was, was jetzt durchaus mit einer Nutzungsdauer über 10 Jahre hinaus realistisch wird, also wo wir uns total drauf freuen, weil das auch wieder so ein Experiment werden kann, was sich, denke ich, dann gut auf andere Projekte übertragen lässt. Wir haben die Idee zum Beispiel, wir hatten immer die Idee, auf diese Halle vom Bahnwärter oben eine Dachterrasse draufzubauen, um da eben erstens nochmal mehr Bewegungsraum zu schaffen und da vielleicht auch nochmal so einen Garten zu schaffen, auch mit einer Gastronomie, so ein bisschen wie der Dachgarten. Man kennt ihn, das ist ja auch ein Freund der Thomas Mangelkammer. Und das ist aber tatsächlich baulich auch nochmal eine Riesenherausforderung, wo wir immer gesagt haben, so, es macht einfach keinen Sinn, so schön es wäre, man hätte da so einen tollen Blick und man könnte irgendwie der Utting winken und wie auch immer, es macht keinen Sinn. Und das ist was, wo sofort wieder, als wir das jetzt in der Zeitung gelesen haben, sofort wieder.
Hast du mit Thomas schon telefoniert?
Noch nicht, also genau, weil ich mir trotz, ja, genau.
Er hat ja auch eine Verlängerung für seine Zwischennutzung, glaube ich.
Ich glaube ganz fest daran, dass er da dauerhaft bleiben kann, weil...
also ist, der Dachgarten auf dem Gasteig?
Ja, ja, genau, der Dachgarten auf dem Gasteig, weil es ist so ein toller Ort und es ist so wichtig, so einen Ort der Bevölkerung zugänglich zu machen. Also ich kannte lustigerweise den Sohn von dem Hausmeister früher in meiner Jugend vom Gasteig, und der hat da oben mit seiner Familie in dieser Penthouse-Wohnung gewohnt. Also das heißt, das war die Hausmeisterwohnung und die hatten einen riesigen Dachgarten, was natürlich total toll war. Aber jetzt ist natürlich, also können den einfach Hunderte und Tausende von Münchnerinnen und Besucherinnen irgendwie in Anspruch nehmen. Und das ist, also ich glaube, dass die Stadt das erkannt hat und ich glaube, dass da einfach so eine Nutzung auch langfristig gedacht wird. Mhm. Ich hoffe es.
Genau, also auf jeden Fall kann man auf Dachgarten am Bahnwärter auch hoffen, auf Solarbetrieb kann man hoffen. Ändert sich sonst noch was?
Ja, natürlich. Also es sind einfach diese ganzen Details. Also wir haben sehr, sehr viel in Holz. Wir haben also ja ganz viele jeden Tag bauliche Themen, wo wir eben im Prinzip nicht wissen, sollen wir es jetzt nochmal für 2 Jahre reparieren oder weiterdenken, oder denken wir es eben nochmal für 15 Jahre. Und das heißt, da die Herangehensweise ist eine ganz andere. Und wir haben super viel Ideen eben in der Geländeentwicklung und Gestaltung, die wir dann im Prinzip umsetzen können. Also wir wollen ja ein Kreativquartier schaffen, ein kleines, was wirklich, was es so noch nicht zu sehen gab. Und da hilft natürlich jedes weitere Jahr, in dem die Bäume wachsen, in dem es noch grüner wird, in dem die ganzen vielen kleinen Kunstwerke, die da zu finden sind, weiter vor sich hin wachsen können, hilft da sehr.
Wie alt bist du 2040?
Ich kann es dir sagen, ich bin 50.
Sehr gut. Genau, ja. Dann wird es dir aber auch schwerfallen, die großgewachsenen Bäume dann zurückzulassen. Ja,
also nein, wir wollen sie zurücklassen. Also das Ziel ist ja
tatsächlich... Oder die Bäume sollen wachsen.
Genau, die Bäume sollen ja tatsächlich, also sie sind tatsächlich so, also sie sind mobil geschaffen. Das heißt, sie haben sehr viel Platz für die Wurzeln, aber man könnte sie rein theoretisch eben versetzen. Mhm. Aber der große Wunsch ist natürlich, dass die Bäume unabhängig von der Nutzung, also so nah an den Bahngleisen wird definitiv wahrscheinlich nichts gebaut werden. Sonst wird wahrscheinlich so eine Pufferzone sein. Und das heißt, wir haben die große Hoffnung, dass die Bäume dann da einfach unabhängig von der Nutzung bleiben können.
Nur die Bäume, oder glaubst du, eigentlich passt da auch noch der Bahnwärter dauerhaft hin?
Also grundsätzlich gab es lang vor der Verlängerung, gab es Gespräche mal mit dem Planungsreferat. Da ist das Planungsreferat auf uns zugekommen und hat eben gefragt, ob sie mal vorbeikommen können, sich das mal anschauen können. Also wir wollten einfach mal wissen, okay, was ist denn eigentlich dieser Bahnwärter Thiel eigentlich? was für NutzerInnen sind da, was für ein Angebot wird da geschaffen. Und dann sind die da vorbeigekommen, also auch recht zahlreich. Und dann haben wir denen da eine Führung gegeben. Es ist aber tatsächlich auch schon, also es ist schon viele Jahre ja. her. Mhm. Und dann haben wir denen eine Führung gegeben und ich habe danach sogar eine sehr umfangreiche Vorstellung nochmal zu Papier gebracht und auch verschiedene Ideen, wie das Ganze weitergehen könnte. Weil sie hatten damals tatsächlich gesagt, dass sie jetzt nicht vorhaben, das alles platt zu machen, sondern dass sie es eigentlich schon transformieren wollen. Also und klar, bietet sich ja auch total an, ja. weil wir hören es ja immer, dass die Zwischennutzer so die Möglichkeit haben, auszuprobieren und zu entwickeln im Prinzip, weil man sich einfach so auf die Gegebenheiten viel besser einstellen kann, wie als wenn es schon ein fertiges Konzept ist, was dann so bis zur letzten Türklinke irgendwie geplant ist. Und ich denke, da gibt es verschiedene Ansätze.
Die sogenannte Pioniernutzung, die ihr seid.
Das genau. heißt,
Nutzung, die sich mit Wohnen nebenan vertragen, hätten durchaus die Option, dort weiterhin zu bleiben. Das brasilianische Restaurant, die Ateliers oder so.
Genau.
Kinder-Workshops.
Genau. Ich denke tatsächlich auch der Veranstaltungsort hätte durchaus, wahrscheinlich alles nicht genau in dieser baulichen Anordnung, vielleicht sogar in der baulichen Anordnung, aber natürlich jetzt nicht aus der aktuellen Bausubstanz. Mm-hmm. Aber grundsätzlich, es ist eigentlich ganz gut, weil wir eben diese Pufferzone ja darstellen, die es braucht, um im Prinzip von den Bahngleisen weit genug weg zu sein. Man muss sich vorstellen, bei uns wackelt der ganze Boden, wenn die Züge da entlang fahren. Mm-hmm. Und es ist natürlich, wenn man da wohnt, auch mit heutigen Standards, ich glaube sogar auch mit heutiger Gesetzesgebung gar nicht mehr zu vereinbaren. Das heißt, man braucht eine gewisse Pufferzone. Und diese Pufferzone können eben Betriebe für sich nutzen, die es eben gar nicht so leise brauchen und die tendenziell vielleicht sogar auch so ein bisschen Lautstärke produzieren.
Aber diese Führung ist eine ganz gute Idee. Vielleicht machen wir die auch mal für unsere Munich Next Level Hörer.
Sehr gerne.
Also jeder, der den Podcast jetzt gehört hat, hat sicher Lust bekommen, das mal anzuschauen und wahrscheinlich auch aus anderen Städten, weil du ja auch mal gesagt hast, du hast durchaus auch den Anspruch, hier was zu schaffen, was europaweit Beachtung findet. Bist du denn im Austausch mit anderen Projekten in Europa, die Ähnliches tun?
Also wir sind auf jeden Fall im Austausch. Ich würde sagen, der stärkste Austausch ist wahrscheinlich so zum Holzmarkt in Berlin. Was wir natürlich eben auch ganz viel haben, sind eben im Prinzip Studenten, die im Prinzip als Bachelorarbeit, als Masterarbeit oder als Arbeitsgruppe während ihres Studiums die Überplanung von dem Viehhof im Prinzip thematisieren. Und da haben wir im Prinzip, also auch darüber haben wir sehr, sehr intensiven Input, weil die tatsächlich dann eben auch immer Beispielprojekte wie Holzmarkt in Berlin ist ein Musterbeispiel, aber es gibt in Hamburg, es gibt eigentlich überall tolle ähnliche Projekte und also auch Projekte, die teilweise schon weiter sind als wir, teilweise Projekte, die noch nicht so weit sind wie wir. Und das heißt, also darüber findet auch ein sehr, sehr reger Austausch statt. Ich wurde gerade jetzt, glaube ich, heute oder was gestern, von zwei Griechinnen angeschrieben aus Athen, die sich auch mit Stadtentwicklung und Freiräumen und Kulturräumen und Gastronomieräumen beschäftigen und die tatsächlich dann gesagt haben, so, okay, sie haben das schon zusammengestellt und sie haben das schon alles zusammengeschrieben und ob wir mal drüber lesen könnten, ob das sozusagen dem entspricht, der auch der Idee entspricht, was es ist, weil sie natürlich eben gesagt haben, so, ja, wir können halt kein Deutsch, wir haben sozusagen die Texte alle über Google Translate, auch die Zeitungsartikel alles versucht zu übersetzen, haben im Prinzip so jetzt ein gesamtes Bild und haben das jetzt in unserer Arbeit so und so beleuchtet, aber wäre wahnsinnig toll, wenn ihr euch das mal anschauen könntet, damit wir da nicht irgendwas ganz anders interpretieren, als es eigentlich gedacht ist.
Ja, weil so ist München im Grunde mit dem Bahnwärter auch wieder ein Vorbild für viele, wie im Grunde Wolfgang Nöth ja auch schon mit seinen Flughafen zwischen Nutzung und dem Kunstpark Ost gewesen ist. Ist das für dich auch so ein bisschen immer noch auch, du hast ihn, glaube ich, ja auch kennengelernt in deinen jungen Jahren, hast bei ihm nicht sogar angefangen?
Leider nicht. Ich wünschte, es wäre, ich weiß noch, ich habe ihn abgefahrenerweise, erstmal habe ich so den Namen Nöth, habe ich eigentlich eher als was Bedrohliches so. Also es war so, ich hatte überhaupt kein Bild zu ihm. Aber der Nöth, der war halt so groß und so erfolgreich und irgendwie hat sozusagen uns so mächtig. Und das heißt, ich habe den eigentlich erstmal irgendwie abgelehnt so, obwohl ich auch gar kein Bild zu ihm hatte und überhaupt nicht wusste, wer er ist. Und dann habe ich ihn irgendwann mal durch Zufall kennengelernt, eben da im, was war das, Freien Mann draußen. Und er hat mich total fasziniert, also ein total interessanter Mensch. Und also hat im Prinzip echt so gedacht, boah, der lebt wirklich einen Traum. Und hat mich sehr stark inspiriert und ich war sehr, sehr traurig, dass ich meine Anfänge nicht bei ihm gemacht habe, weil ich gedacht habe, oh, das wäre so toll gewesen und das hätte ja genau in die Kerbe geschlagen, die für die ich auch so gestanden habe zu dem Zeitpunkt. Genau, und da ist da schon auch, also wir standen im engen Kontakt, er hat uns auch öfters mal so geholfen, wir hatten immer wieder ja Themen mit Wander, dass wir nicht wussten, wo wir unsere Anhänger und Container zwischenlagern sollten, wenn der eine Platz aufgelöst wurde und wir erstmal irgendwie mit ein paar Monaten versetzt auf einen neuen Platz konnten. Und ja, also ich meine, der hat natürlich, der hat wirklich Pionierarbeit geleistet und hat das natürlich im ganz anderen Maßstab geschafft, in einer ganz anderen Größenordnung, hat aber auch ganz andere Rahmenbedingungen noch gefunden. Also total toll, ist jetzt Zeiten erlebt, wo die Bahn ganz viel verkauft hat oder wo ganz viel zur Zwischennutzung bei der Bahn irgendwie abzugeben war. Also riesige Backsteinhallen, was wir hier gar nicht mehr kennen oder was wir alles nur als abgerissen oder bis ins letzte kernsaniert irgendwie erleben. Und das muss schon sehr toll gewesen sein. Und es gibt ganz viele spannende Geschichten auch um ihn, die sich um ihn ranken. Und wenn man ihn eben gekannt hat, dann kann man sie sich auch sehr gut vorstellen. Ja.
Mhm. Aber ihr habt ein Projekt auf die Bahn gebracht im letzten Jahr, nämlich plötzlich seid ihr in Starnberg am See aufgeschlagen mit deinem Bruder.
Ach genau, das war dieses Jahr tatsächlich.
Dieses Jahr, genau, dieses Jahr.
Das war, genau, es war dieses Jahr und es war das Kulturreferat Starnberg. Also hat auch schon mal angefragt wegen der Zwischennutzung. Da war es eben... Also waren wir im netten Austausch, aber wir haben dann gesagt, so, wir können es nicht umsetzen irgendwie, einfach von den Kapazitäten. Und ich glaube, deswegen hatten die uns so in ganz guter Erinnerung behalten. Und dann ist denen dieses Jahr die Gastronomie vom, die machen so einen Kultursommer und die hatten einen Gastronomen, der die da halt begleitet hat. Und der Gastronom hat gesagt, es ist für ihn nicht wirtschaftlich, nicht, also war es nie darstellbar und es ist jetzt einfach, also er musste jetzt einen Schlussstrich ziehen, das funktioniert für ihn wirtschaftlich nicht. Und dann haben die eben einen neuen Gastronomen im Prinzip gesucht, der einfach den Kultursommer betreibt und gegebenenfalls auch ergänzt. Und da fand ich es eine sehr, sehr spannende Sache, auch tatsächlich auch ein spannender Austausch. Tatsächlich ist auch Starnberg oder das Fünf-Seen-Land, da gibt es ja auch viel Kreativität und auch viel Musik tatsächlich. Und deswegen dachte ich, eigentlich eine coole Sache, aber ich kann es eben nicht, ich schaff's nicht, also ich niemals alleine. Und dann habe ich tatsächlich eben meinen Bruder und die Partner von meinem Bruder gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Es gibt ja bis jetzt eigentlich kein Projekt, was wir zusammen gemacht haben.
Das ist das erste Mal.
Ja. Also es gibt natürlich Wander, den Verein, wo wirklich also viele unterschiedliche Personen im Prinzip in diesem Verein vereint sind. Aber es gibt also genau so diese Kaffee ganz am Wasser, ganz woanders, Kaffee Lotzi, damit habe ich nichts zu tun. Also Hexenhäusel, und damit habe ich nichts zu tun. Einfach nur, es ist halt mein Bruder und seine Freunde. So. Genau, aber klar so. Aber mein Bruder ja umgekehrt genauso. Er hat auch also im Prinzip mit der Utting, mit dem Bahnwärter so jetzt erstmal nichts zu tun und mit der Winner. Genau, und dann haben wir gesagt, okay. Also ich habe großen Respekt vor dem, was mein Bruder und seine Freunde oder Partner da leisten. Also die machen das wirklich super gut. Er schafft es auf eine total abgefahrene Art und Weise, einen unglaublich hohen Standard und eine unglaublich hohe Detailverliebt wirklich in allem zu erhalten. Also da schaue ich wirklich mit ganz viel Bewunderung irgendwie zu ihm rüber. Und das heißt, er hatte da eben auch eine gute Freundin, die tatsächlich auch eh schon so ein bisschen davon geträumt hat, so ein kleines eigenes Café mal zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wagen's und riskieren da halt in Starnberg diesen Kultursommer zu begleiten. Und mein Bruder wollte natürlich dann da nicht nur einfach einen Foodtruck hinstellen, sondern hat dann da gleich wieder Sitzpodeste,
eine Bühne. Du machst dich eher so mit Metall und Stahl, und er ist eher der Holzboy.
Also auf jeden Fall, also die haben da Sachen hingezimmert, als wär's für die nächsten 10 Jahre, wo ich auch gesagt habe, so hey, es geht über 5 Wochen. Irgendwie ist ja schön, dass wir da irgendwie, das ist wirklich so, man muss das wirklich so umfangreich sein. Also vor allen Dingen, dementsprechend wird's ja auch schwer, dann da irgendwie das Ganze dann wieder reinzufinanzieren oder reinzuwirtschaften. Jetzt waren wir da draußen anzutreffen. Und denen hat es natürlich allen sehr, sehr gut dann gefallen, von Anfang bis Ende. Und deswegen machen wir das jetzt auch in den nächsten Jahren.
Genau. Ja, super. Das heißt, von wann bis wann steht es da?
Also wir pausieren jetzt dann einen Monat. Und dann gibt es nochmal so ein Format oder so eine Kooperation auch in der Winterzeit. Und da muss man sich so ein bisschen herantasten tatsächlich, ob es sogar irgendwann sowas werden kann wie das Café ganz am Wasser, ja. Was wirklich, also auch Parkbesuch ist ja auch in so einem kleinen Park, direkt am Wasser eben. Und wird sich zeigen, ob es eben in Starnberg tatsächlich dann auch die Spaziergänger, weil es im Café ganz am Wasser war ja am Anfang auch nicht gut besucht im Prinzip. Und jetzt ist es ein pulsierender Ort, auch gerade eben auch in den schwachen Jahreszeiten, wo die Leute einfach das als Spaziergang, also über mit einem Spaziergang kombinieren. Und ja, wird sich zeigen, ob das tatsächlich dann sich in Starnberg auch so ähnlich entwickelt. Deswegen gehen wir jetzt erstmal sehr offen an das Ganze ran. Genau, kann aber natürlich schon auch sein, dass man einfach sieht dann irgendwie in den Wintermonaten, das ist nicht darstellbar über längere Zeitraum und dass es dann tatsächlich irgendwie nur saisonal betrieben wird.
Du musst mir jetzt entweder noch ein Projekt verraten, das nichts geworden ist, von dem du hoffst, dass es noch was wird, oder eins, das noch kommt.
Also es gibt also ein Projekt, was nicht geworden ist, lass mich mal überlegen. Nee, das verrate ich dir, glaube ich, keins von
dir. Du willst ja nicht eine ganze Podcast-Sendung drüber
so,
machen.
So, aber halt, also ein Projekt, was natürlich sehr, sehr spannend ist, was ich noch erzählen kann, ist ja diese Papierfabrik.
Ach ja.
Genau. Und das ist ja so, dass
Landsberger Straße. Ehemals Papierstein.
Genau, ehemals Papierstein. Die haben, also genau, das war im Prinzip nach dem Pathos Transporttheater, das kennen sich ja noch einige, Pathos München gibt es ja auch heute noch, oder Pathos Theater heißt es jetzt, in der Dachauer Straße im Kreativquartier. Und da gab es eine Zeit lang mal baurechtliche Probleme und dann haben wir ganz verzweifelt nach einem alternativen, also nach alternativen Räumlichkeiten gesucht. Und dann bin ich damals eigentlich immer so mit dem Fahrrad halt durch die Stadt gefahren und hab
überall. Also beim Pathos, wer die erste Folge nicht gehört hat,
habe ich gelernt. Und genau, und dann ist mir halt an der Landsberger Straße immer schon diese Papiersteinfabrik aufgefallen, die dem Pathos Transporttheater sehr, sehr ähnlich war in der Bauweise. Und dann bin ich da halt rein und habe immer so gefragt, ob man da vielleicht was mieten kann. Und die waren da schon seit 40 Jahren drin. Das Gebäude selbst ist über 100 Jahre alt. Und genau, da war nie was. Und dann habe ich... Genau, jetzt Jahre später, hat sich das nicht ergeben und jetzt Jahre später sind die da ausgezogen.
Corona, der Game Changer.
Es war auch Corona. Ich denke, es war auch Corona. Die wollten sich auch eher ins Online-Geschäft verlagern. Wurden diese Räumlichkeiten aufgegeben. Und das war genau in der Zeit, wo, das war vor 22, wo noch nicht klar war, dass wir über 22 hinaus verlängert werden.
Über 27 hinaus.
Oder? Über 22 hinaus. Ach, weil so. Die erste Verlängerung des
Bahnwärter
und Minder waren alle bis 22 befristet.
Hätte der blöd aus der Wäsche geschaut,
23. Genau, also 23 war ein richtiges Jahr, vor dem wir uns gefürchtet haben. Und deswegen haben wir natürlich verzweifelt nach Alternativen gesucht, auch um das Team zu erhalten, um das Angebot zu erhalten, die Formate. Und als sich das mit dem Papierstein abgezeichnet hat, das war die Rettung. Und dann haben wir alles daran gesetzt, irgendwie um alles Teufel komm raus, dieses Gebäude zu bekommen, als es dann zur Vermietung stand. Und es war natürlich super schwer, weil es war noch vor Corona, es war einfach noch, München war super gefragt und es war unglaublich schwer. Es gehört zum Immobilieninvestor aus Österreich, also auch jemand, der jetzt keinen München-Bezug hatte. Und es war unglaublich schwer, den im Prinzip von uns zu überzeugen. Und wir mussten da so ein bisschen zu allem Ja und Amen sagen. Also wir haben gesagt, ja, Rückbau, ja, machen wir. Und machen wir alles. Also so irgendwie, und genau, also im Prinzip ist fast schon wie eine Erbpacht im Prinzip. Also er muss sich wirklich gar nichts mehr von diesem Gebäude kümmern als Eigentümer. Und das war dann irgendwann so attraktiv für ihn, dass wir das dann eben anmieten konnten. Und genau, also super toll, weil es sind ganz tolle Räume, es ist eine super Bausubstanz, einfach mal ein fester Boden und irgendwie kein Frost in den Baukörpern selbst, das haben wir ja alles irgendwie beim Bahnwärter. Und dann, wie durch ein Wunder, wurden alle drei Projekte verlängert vom Uttingen-Minder und Bahnwärter-Thiel. Und dann war es ein bisschen, oh Gott, ja, was machen wir denn jetzt? Also es ist schon eine sehr, sehr hohe Miete natürlich, weil es auch eine große Fläche ist. Und was um Gottes Willen, also so, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir es tatsächlich also untervermietet, auch über sehr lange Zeiträume, um das Gebäude zu halten, weil wir gesagt haben, es ist so ein tolles Gebäude.
Eine normale Büronutzung.
Es sind ganz unterschiedliche Büronutzungen, sind auch Studionutzungen, sind eigentlich hauptsächlich kreative Nutzungen auch. Es gibt einen Veranstaltungsraum auch. Es gibt ein Fotostudio. Es gibt das Machwerk da. Das Machwerk ist auch ein offener Atelierverein im Prinzip oder ein Werkstattverein. Die haben, also genau, die haben da ihre Räumlichkeiten. Es ist also total auch ein spannender Stadtteil tatsächlich.
Partys fanden schon statt. War das Partys, der Untervermietung oder
Partys,
war das
bei euch? Nee, Partys, also immer schon im Rahmen der Untervermietung. Also wir selbst haben da noch nie eine Party gemacht. Mhm. Genau, und jetzt betreiben das im Prinzip zwei Freunde, die in Passau, Lieber Scholli hieß der Club in Passau, die haben da auch eine Zwischennutzung gemacht, sind eigentlich Münchner, sind dann zum Studieren nach Passau. Dann haben die da im Prinzip in Passau Probleme mit der Zwischennutzung gehabt oder die wurde nicht verlängert. Und dann kam eben der Wunsch schon auch wieder nach München nach dem Studium zu kommen. Und dann hat sich das so ergeben. Das heißt, die machen da jetzt im Prinzip so einen Veranstaltungsraum, so ein bisschen angelehnt vielleicht ans Pathos. Also im Prinzip schon auch eigene Formate und eigene Produktionen, aber auch ganz viel Kooperationen. Und die sind dann noch am Rumtüfteln und genehmigungstechnisch gibt es da noch so ein paar Themen. Aber es finden schon einzelne Veranstaltungen statt. Und zum Beispiel auch am 15.11., es müsste der Freitag sein, ich hoffe es stimmt, macht zum Beispiel hier Moritz Buczek, Two in the Row. Der macht da sein Two in the Row Fest.
Anstatt im Bahnwärter.
Konkurrenz
ja. Selber geschaffen. Genau.
Das war ein schweres Thema auf jeden Fall, genau, ja.
Ja, schön. Also genau, das heißt, da seid ihr auch erstmal im Ziegelbau angekommen. Und ich bin mir sicher, dass die aktuellen Leerstände noch so viel Möglichkeitsräume eröffnen, wo du dann auch nicht mehr Nein sagen kannst, obwohl du eigentlich gut ausgelastet bist mit den Projekten, die du gerade machst. Oder zumindest auch noch neue Dinge anschieben kannst. Wir wollten uns ja eigentlich nur so eine kleine Special-Folge lang, eine Viertelstunde unterhalten, was jetzt mit dem Bahnwärter ist. Ich finde es toll, dass es so lang geworden ist, weil wir viel Einblick bekommen haben, glaube ich, in das Denken und Handeln von Menschen, die solche Dinge auf die Beine stellen und auf die Straße bringen, wie wir sie uns immer alle wünschen und uns immer alle fragen, warum gibt es das nicht öfter? Ich glaube, wenn man hier zuhört, dann weiß man, warum es das nicht öfter gibt. Es muss schon eine ganz krude Mischung zusammenkommen aus Leidenschaft, Zufall, Freundschaften, um sowas überhaupt ermöglichen zu können. Wir freuen uns, dass es in München so der Fall ist mit dir, wünschen dir für die weiteren Projekte alles Gute und bis zu Folge 3, würde ich mal sagen.
Ich freue mich, euch auch alles Gute. Okay. Bis dann.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.